Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit dem Jahreswechsel herrscht Aufregung in der Berliner Kulturszene, denn seit dem 21. Dezember gilt eine neue Antidiskriminierungsklausel. Kulturschaffende, die vom Land Berlin eine Förderung erhalten wollen, müssen sich für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von Antisemitismus aussprechen. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft und der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßen das, doch aus der Kulturszene kommt breite Kritik. Wir haben gestern schon darüber berichtet. Ein offener Brief wurde von mehreren 1000 Menschen unterschrieben, darunter ist der Rat der Künste, die Koalition der freien Szene, der BBK und andere Kulturakteure. Und in einer gemeinsamen Erklärung appellieren sie eben an den Senat, die Klausel zu überarbeiten. Heute wurde darüber im Berliner Kulturausschuss debattiert. Vor dem Abgeordnetenhaus war eine Demonstration angemeldet und Thomas Fitzel war für Fazit vor Ort.
Klirrende Kälte und erhitzte Gemüter. Etwa 300 Demonstranten, doppelt so viele wie angemeldet, standen vor dem Eingang des Berliner Abgeordnetenhauses. Schwer zu sagen, wer Künstler oder Kulturschaffender und wer von ihnen eher Palästina-Unterstützer war. Palästinensertücher waren auf alle Fälle einige zu sehen und den Ruf Free Palestine hörte man bis in den Saal des Kulturausschusses. Auf der Tagesordnung stand schon seit längerem das Thema Antisemitismus in der Kultur. Dazu hatte man zu einer Anhörung auch 4 Experten eingeladen. Die Debatte um die Antidiskriminierungsklausel wurde allerdings recht kurzfristig angesetzt, da die meisten Abgeordneten sichtlich davon überrumpelt worden waren und noch nicht einmal sicher waren, gilt die Klausel schon oder nicht. Susanne Kahlefeld von den Berliner Grünen in ihrer Frage an den Kultursenator Joe Giallo.
Können Sie noch mal das Datum sagen, ab wann? Und alle, die ab jetzt sich an Sie wenden, müssen damit rechnen, dass es gilt, oder?
Die Klausel gilt. Seit 21. Dezember ist sie schon am Start. Wir hatten die Förderbescheide, die wir ausgereicht hatten, mit dieser Klausel versehen.
Genau dies war der Hauptkritikpunkt. Zwar betonte Kultursenator Joe Giallo immer wieder, dass es ihm um einen dialogischen Prozess gehe, doch die Klausel wurde bereits zum 21. Dezember erlassen. Das erste Gespräch mit den Kulturveranstaltern fand aber erst in der ersten Januarwoche statt. Und ohne dass dabei klar war, wer wurde überhaupt eingeladen, wer hatte daran teilgenommen und sich wie dazu geäußert.
Sie tun ja so, als hätte es jetzt einen großen umfänglichen Abstimmungsprozess gegeben.
Elke Breitenbach von der Linken.
Es ist kein Gesprächsangebot, die Sachen schon mal hinzulegen, friss und stirb und dann zu sagen, wir können da ja mal ein bisschen drüber reden.
In dieses Horn stieß mit Wonne die Opposition und löcherte in Variationen damit den Kultursenator. Die Grünen hatten sogar einen 5-seitigen Fragenkatalog vorgelegt. Daniela Billig.
Wenn wir jetzt eine Klausel bekommen, und die ist verpflichtend und es hinterher darüber diskutiert wird, ob die treffend ist, ob die funktioniert, ob sie überhaupt rechtssicher ist, das ist alles noch unklar. Das ist das Schmerzhafte daran. Die Unsicherheit ist das Schmerzhafte daran.
Mit Spannung erwartete man dann die Statements der 4 Experten. Raphael Groß vom Deutschen Historischen Museum, Oliver Reese, Intendant des Berliner Ensembles, Gabriele Schulz vom Deutschen Kulturrat und die Musikeragentin Sonja Simmenauer, die in der Berliner Volksbühne zudem einen jüdischen Salon veranstaltet. Oliver Reese bestätigte indirekt, dass auch er gar nicht an den Überlegungen des Kultursenators beteiligt gewesen war.
Ich würde so eine Erklärung aber grundsätzlich gerne aus eigener Überzeugung und wie soll ich sagen, freiwillig unterschreiben. Wenn ich sie quasi unterschreiben muss, weil alle sie unterschreiben müssen, die die Gelder für ihre Einrichtungen nicht gefährden wollen, dann wird mir diese Chance ein wenig genommen.
Oliver Reese sprach damit das Unbehagen an solch einer Klausel an. Erstens, das generelle Misstrauen, das gegenüber allen Kulturveranstaltern damit ausgesprochen wird. Der Verdacht wird damit zur Norm. Und zweitens, der Bekenntniszwang, so Sonja Simmenauer.
Bekenntniszwang verhindert den Dialog. Das ist ein Schlag gegen die Demokratie, ein beliebtes Instrument von Diktaturen und die Legitimierung von Denunziation. Diese wohlgemeinte Regelung könnte zum Einfallstor, ja gar zum roten Teppich mutieren, um Kunst und Kultur als Sprachrohr der Politik zu installieren. Manchen könnte das in diesem Land schon sehr gefallen.
Sonja Simmenauer spielte damit auf die Sorge an, dass solche Regelungen dann womöglich von künftigen AfD-Landesregierungen missbraucht werden könnten, wie in Polen oder Ungarn.
Das Problem ist aber die Klausel selbst. Der man offensichtlich magische Qualitäten zuschreibt. Wird die Klausel unterschrieben, gibt es dann keine Diskriminierung mehr, keinen Antisemitismus mehr? Ist dann alles gut? Wer prüft? Und muss dann nicht auch der Prüfer geprüft werden? Man schafft hier Überwachungsbürokratie als Schutzschild gegen Eigenverantwortung zugunsten des Glücks der Eindeutigkeit.
Nach 3 Stunden stand als Ergebnis: Man wird bis zur nächsten Ausschusssitzung alle Fragen der Opposition beantworten und dann die Klausel nochmals inhaltlich diskutieren. Bis dahin gilt aber die derzeitige Klausel.
Thomas Fitzel über die heutigen Proteste und die Debatte im Berliner Kulturausschuss zur umstrittenen Antidiskriminierungsklausel in der Berliner Kulturförderung. Am Abend war Berlins Kultursenator Joe Cialo für Fazit zum Interview bereit. Guten Abend, Herr Cialo.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Sie haben heute im Kulturausschuss gesagt, dass viele Kultureinrichtungen die Klausel gewünscht und begrüßt haben. Welche sind das denn? Weil die melden sich jetzt gar nicht zu Wort.
Naja, gehen wir doch erstmal davon aus, seit wann wir diese Antisemitismusklausel hier in Berlin schon diskutieren. Das ist das Landeskonzept für Berlin, was im Abgeordnetenhaus 2019 beschlossen worden ist. Und das erklärte Ziel war, in Kultureinrichtungen sowie auch in Kunst und entsprechenden Kulturprojekten, die eine finanzielle Förderung durch das Land Berlin erhalten, klarzustellen, dass Antisemitismus keinen Platz haben darf. Zu Ihrer konkreten Frage, ich kann Ihnen sagen, dass Sie sich bei mir gemeldet haben. Und was ich jetzt nicht machen werde, ist jetzt sozusagen eine Konkurrenz der einzelnen Kultureinrichtungen auszulösen, wer sich wie schnell genug und wann beim Kultursenator gemeldet hat oder sonst wo. Dafür ist dieses Anliegen nun wirklich viel zu ernst.
Der Protest gegen die Klausel jetzt ist immens. Mehrere tausend UnterzeichnerInnen kritisieren ihre Entscheidung aus unterschiedlichen Positionen. Aber einig sind sie sich, dass die Klausel eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst ist. Haben Sie mit einem solch breiten Protest gerechnet?
Wissen Sie, hier geht es nicht um einen Protest. Das ist eine Reaktion, die hier in Berlin von meiner Senatsverwaltung eingepreist worden ist, weil es die Vielstimmigkeit der Kulturszene in Berlin abbildet. Aber die Frage, auf die Sie auch sicherlich hinaus wollen, ist, warum haben wir diese Klausel gemacht? Und wir haben diese Klausel gemacht, weil es den 7. Oktober gibt. Das ist eine Zäsur in unserem Land. Und wenn Sie hier in Deutschland, hier in Berlin sind, Verantwortung tragen für Kultur, eine Stadt, die maßgeblich auch dafür verantwortlich ist, dass es diesen Staat Israel gibt, dann können Sie sich sicherlich vorstellen, dass man danach nicht Business as usual machen kann, dass man nicht weitere 5 Jahre wartet, bis eine solche Klausel kommt, sondern dass man dann ins Handeln kommt. Uns war klar, dass diese Klausel selbstverständlich, so wie wir es präsentiert haben, den Anfang eines Prozesses abbildet und nicht das Ende. Insofern auch Oliver Rehse, der Chef des Berliner Ensembles, hat mir persönlich versichert, dass er am Gespräch interessiert ist, wie viele andere Kulturschaffende auch. Insofern, das ist die Richtung, die wir jetzt miteinander gehen. Und das ist die richtige Richtung.
Problematisiert wird ja, dass Sie sich in der Definition von Antisemitismus auf die IHRA beziehen. Also das ist die Abkürzung für die International Holocaust Remembrance Alliance, die internationale Allianz zum Holocaust-Gedenken. Die wird ja aber auch kritisiert, unter anderem von jüdischen Menschen, die sagen, sie würden unter Umständen als antisemitisch bezeichnet, nur weil sie Kritik an israelischer Politik üben. Müssen Sie solche Argumente nicht mit einbeziehen?
Sehen Sie, die IHRA-Definition wird verwendet von über 40 Ländern, darunter UK, Dänemark, Schweden, Italien, Frankreich, Polen, Deutschland, UN. Wenn ich hier in Deutschland einige Organisationen nehmen kann, die das als Grundlage gebildet haben, da kann ich Ihnen sagen, der DFB verwendet auch die IHRA als Grundlage und auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Worum geht es denn im Kern? Gerade als Kultursenator hier in Berlin ist es von geradezu imperativer Bedeutung, dass ich darauf achte, dass das Existenzrecht Israels in keinster Form in Frage gestellt wird. Das ist die rote Linie, nicht die gestrichelte, sondern die durchgezogene Linie. Und diese Klarheit müssen wir kommunizieren. Und all diese Schattierungen, die es in der Wahrnehmung der unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler gibt, Sie wollen wir in einem Dialogverfahren, was wir hier aus dem Hause losgetreten haben, entsprechend miteinander im Dialog besprechen und gemeinsamen Ergebnissen kommen. Und ich möchte noch mal einen Punkt klarstellen. Es ist eine Antidiskriminierungsklausel. Also wir reden hier von Rassismen, Klassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit, Ableismus. Das sollte vielleicht auch mal Erwähnung finden.
Ja,
das
aber dennoch wird der Antisemitismus darin in dieser Antidiskriminierungsklausel überproportional erwähnt. Und es gibt ja auch schon andere Antidiskriminierungsgesetze und Paragraphen. Vieles von dem, was Sie eben gesagt haben, kann ich nachvollziehen. Aber an diesem Punkt, dass allein die Kritik am Staat Israel bzw. der israelischen Politik im Sinne dieser Klausel ein Verstoß ist, kommen ja viele Menschen in Bedrängnis. Also Zoe Claire Miller, Sie haben das vielleicht gehört, Sprecherin des Berufsverbandes Bildender Künstler, hat gestern hier bei uns im Fazit Folgendes gesagt.
Berlin schafft jetzt Tatsachen auf eine Art, die wirklich ein Präzedenzfall ist und die auch konkret zum Beispiel KünstlerInnen in Berlin gefährdet, die aus den Ländern kommen, die Israel nicht normalisieren. Also eine iranische Person kann natürlich nichts dafür, dass sie in einem Land geboren ist, das eben Antisemitismus zur Staatsräson erklärt hat. Aber diese Person, wenn sie schriftlich erklärt, dass sie sich zu Existenzrecht Israels bekennt, riskiert dadurch viel in ihrem Heimatland.
Zunächst einmal ist es so, dass Kritik am Staat Israel selbstverständlich erlaubt ist. Das passiert in Israel selber. Und natürlich kann jeder den Staat Israel, kann jeder den Premierminister Netanyahu, die israelische Politik kritisieren. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber ich wiederhole mich noch einmal, weil das gerade für uns hier in Berlin lebenden, in der Kulturverwaltung Handelnden ganz wichtig ist. Das Existenzrecht Israels darf nicht in Frage gestellt werden. Das ist die rote Linie. Nicht die Kritik am Staat Israel, nicht die Kritik an der Politik Israels. Aber gerade wenn man in Berlin, 19 Kilometer entfernt von wo die Senatsverwaltung sitzt, von wo wir aus tagtäglich die Kulturwelt hier in Berlin bestmöglichst betreuen, wenn dort der Holocaust geplant wurde, Stichwort Wannsee-Konferenz, ist es unsere Verpflichtung, wenn wir merken, dass nach dem 7.10. Jüdinnen und Juden Angst haben, in dieser Stadt zu sein. Das hat mir Margot Friedländer noch einmal ganz deutlich an ihrem 102. Geburtstag gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas noch mal erlebe. Dass Hakenkreuze bzw. Davidsterne an den Wänden gemalt werden. Und dass sie Angst haben, ihre Kinder in Schulen zu schicken. Das ist doch unsere Verantwortung. Und ich möchte auch eines wirklich deutlich machen. Ich bin der Kultursenator Berlins. Und ich mache die Politik für die Berlinerinnen und Berliner. Ich mache hier keine internationale Politik für Israel oder für das, was im Gazastreifen passiert. Und worüber wir reden, sind die finanziellen Zuwendungen, die aus meinem Haus ausgereicht werden. Und dass diese Steuergelder natürlich auch Regeln unterworfen sind, ist so, glaube ich, auch selbsterklärend.
Klar, aber sind Sie resistent gegen alle Argumente, die heute auch im Kulturausschuss vorgetragen wurden? Oder gibt es doch auch irgendeinen Punkt, der Sie erreicht und nochmal zum Überdenken bringt?
Das ist im Grunde genommen ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Die Offenheit, die man für diese Diskussion, die wir von unserem Haus losgetreten haben, ist ja etwas, was geradezu in dieser Stadt, im Diskurs, in der Kulturwelt in den letzten Monaten wirklich nicht vorhanden war. Diese offene Diskussion mit widersprüchlichen Positionen. Und genau das wollen wir in diesem Dialogverfahren mit vielen Kulturschaffenden hier in Berlin anregen. Es geht nicht nur um die freie Szene. Es geht natürlich auch um die Opern, um die Museen, um die Clubs. Es geht um vieles mehr, was Berlin ausmacht. Dass wir darüber diskutieren und zu einem Ergebnis kommen, wenn es darum geht, Steuergelder auszureichen, wie das sein kann. Diese Einladung steht. Das heißt, auf der einen Seite Klarheit, wo wir stehen, auf der anderen Seite die ausgestreckte Hand für einen Dialog.
Ja, aber den Dialog führen Sie erst, nachdem Sie die Klausel schon zum 21. Dezember erlassen haben. Also heißt das, es sind jetzt schon Förderanträge raus, auch möglicherweise bewilligt mit der Forderung, die Klausel zu unterschreiben?
Ja, sehen Sie, das Ganze folgt natürlich ja auch einer Realität, der wir uns als Senatsverwaltung stellen müssen. Ich habe es vorhin versucht, nochmal aufzuzeichnen. Wir haben am 7.10. vor nicht einmal 3 Monaten die größte Opferzahl hinnehmen müssen auf israelischer Seite nach dem Holocaust. An einem Tag bei diesem furchtbaren Anschlag. Und dieser ganze Krieg und diese ganze Auseinandersetzung, die vielen Toten, das dauert bis heute an. Wir haben am 14. Dezember unseren Haushalt beschlossen. Und wir haben einen Rekordhaushalt beschlossen. Und nun ging es darum, diese Mittel, die wir erkämpft haben, entsprechend auszureichen. Und dafür haben wir uns natürlich überlegt, es gab nämlich auch Fälle im Abgeordnetenhaus, wo es dann zur Sprache kam, warum der ein oder andere Empfänger, Stichwort Rat der Imame, warum die Gelder bekommen haben. Um da eine Einheitlichkeit und eine Transparenz auch zu schaffen, haben wir diese Klausel erstmal in die Zuwendungsbescheide Mitte Dezember mit aufgenommen und gleichzeitig gesagt, dass es eben nicht das Ende ist, sondern der Anfang des Prozesses, bei dem wir eben die Kulturschaffenden, Wissenschaftler, aber eben auch Juristen mitnehmen, um diese Klausel zu verbessern. Ich darf vielleicht an der Stelle noch an eine Sache erinnern. Wir sind nach Schleswig-Holstein das 2. Bundesland, was diese Klausel einführt. Mhm. Und es ist also auch wichtig, dass wir mit den Länderkollegen und auch mit dem Bund, wenn sie mit einer solchen Klausel kommen, dass wir gemeinsam diese angleichen werden und diesen Prozess.
Gut, der Bund hat es ja erstmal noch nicht gemacht.
Der Bund hat es noch nicht gemacht, aber die Situation, in der wir jetzt gerade leben, das erfordert ein politisches Handeln. Und es reicht eben nicht, dass wir jedes Mal erschüttert von nie wieder und nie wieder ist jetzt sprechen, sondern wir müssen tatsächlich uns hinterfragen, wie können wir im politischen Handeln sicherstellen, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellt. Und ich bin mir sicher, Sie sind da mit mir einer Meinung, dass das so nicht passieren darf.
Wie läuft das denn jetzt in Ihrer Behörde? Wie wollen Sie die Einhaltung der Klausel überprüfen?
Wir haben jetzt wohlwissend, dass wir sozusagen die Ersten sind, die in der Größenordnung diese Klausel einführen. Erfordert von uns natürlich auch, dass wir einen Zeitplan haben, wo wir die Erfahrungen, die wir jetzt machen, mit den Fördergeldern, die wir ausreichen, die unterschiedlichen Häusern, die ja nicht alle gleich sind, sondern mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, dass wir in einem bestimmten Zeitraum miteinander uns nochmal verabreden werden. Wir haben einen Zeitraum ungefähr von 6 Monaten gefasst. Dazwischen wird es verschiedene Dialogangebote geben. Und danach werden wir evaluieren, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Gibt es ein entsprechendes Gegenmodell vom Bund, sodass wir dann zu einem Punkt kommen, wo wir dann hoffentlich diese Klausel finalisieren können.
Oder möglicherweise auch verändern.
Also im Grunde genommen das Angebot, was wir gemacht haben, deswegen habe ich immer gesagt, wir wollen mit ausgestreckter Hand diesen Prozess einleiten. Und den Prozess einleiten heißt, dass man sich an diesem Prozess auch beteiligen kann. Und ganz wichtig wird Folgendes sein. Wir haben es in den letzten Jahren verlernt, wirklich vernünftig miteinander zu reden, wirklich auf die Argumente zu hören, wirklich dem anderen vielleicht mal zu unterstellen, dass er recht haben könnte in dem, was er sagt. Ergebnisoffen. Diese Diskussionskultur müssen wir auch in unseren Bereichen wieder neu entdecken. Und genau das haben wir vor. Und ich habe heute im Übrigen das vor den Demonstranten im Abgeordnetenhaus sowie auch im Kulturausschuss erlebt, dass da eine Bereitschaft für Gespräche sind.
Ja klar, natürlich ist die da, aber viele hätten sich diese Diskussionen gewünscht, bevor sie die Klausel erlassen. Das kommt jetzt halt erst.
Ich kann mich nur wiederholen. Danach. Diese Klausel ist seit 5 Jahren da. Diese Antidiskriminierungsklausel ist seit 5 Jahren da. Jetzt frage ich Sie mal. Das war ja kein Geheimnis, dass diese Antidiskriminierungsklausel diskutiert wird. Es war auch kein Geheimnis, dass die Grundlage IRA ist, wie im Bund auch. Warum haben Sie als Journalistin am 7.10. nicht nachgehakt und gefragt, kommt jetzt die Antidiskriminierungsklausel? Kommt jetzt die Antisemitismusklausel? Das ist doch nicht passiert. Wir waren alle erschüttert, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch ins Handeln kommen und das jüdische Leben in Deutschland nicht nur mit wohlfeilen Sätzen schützen, sondern tatsächlich agieren und handeln und gleichzeitig aber alle Diskriminierungsformen mit einschließen, sei es Islamophobie, ein ganz wichtiges Thema für unser Haus, genauso wie Ableismus, Queerfeindlichkeit und natürlich auch Antisemitismus.
Berlins Kultursenator Joe Cialo über die neue Antidiskriminierungsklausel in der Berliner Kulturförderung. Herr Cialo, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank.